Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Displaced Persons. Damit sind Holocaust-Überlebende gemeint, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erst einmal nicht wissen, wohin. Sie kommen abgeschottet von der Außenwelt, dann oft in Lagern unter, die die Nazis zuvor noch für ganz andere Zwecke nutzten. Für diese Displaced Persons stellt sich vor allem die Frage, ob sie im Land der Täter bleiben wollen oder den europäischen Kontinent doch lieber verlassen. Föhrenwald in der Stadt Wolfratshausen, das war solch ein Lager. Und die US-Amerikaner funktionieren dieses ehemalige Zwangsarbeiterlager kurzerhand für die Dippies um. Was in Föhrenwald, was heute Waldram ist, noch an das damals größte Dippie-Lager in Deutschland erinnert, das erzählt uns jetzt Thies Marsen.
Waldram, ein schmucker Ortsteil der oberbayerischen Kreisstadt Wolfratshausen. Gleich hinterm Wald schlängelt sich die Isar Richtung München. Bei schönem Wetter spannt sich im Süden die Alpenkette über den ganzen Horizont. Und ausgerechnet hier, in diesem Bilderbuch Bayern, versammeln sich vor einem Dreivierteljahrhundert die letzten Überlebenden des deutschen Massenmordes an den europäischen Juden. Wo heute ein Brunnen samt Büste an den Priester Adolf Kolping erinnert, ragt damals ein Masten in den weiß-blauen bayerischen Himmel, gekrönt von einem weithin sichtbaren Davidstern.
So, wir sind hier im Eingangsraum. Sie sehen hier auf der Wand ein großes Bild. Das erste hier oben, das sind Zwangsarbeiter, die hier hergebracht worden sind.
Maria Mannes führt in den Erinnerungsort Badehaus, direkt neben dem Kolpingbrunnen. Die langjährige Kreisheimatpflegerin ist eine der Initiatoren des kleinen Museums, das untergebracht ist in einem langgezogenen zweistöckigen Gebäude mit steilem Dach, der typischen Form vieler Häuser in Waldram, gebaut ab 1937. Waldram heißt damals Föhrenwald und ist eine Siedlung für die Arbeiter zweier Sprengstoff- und Munitionsfabriken, die die Nazis ganz in der Nähe im Wald errichten, getarnt als Schokoladenfabrik. Nach Kriegsbeginn schuften dort Zwangsarbeiter aus den von der Wehrmacht überfallenen Ländern Europas für die deutsche Rüstungsindustrie. Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands 1945 quartiert die US-amerikanische Besatzungsmacht in den Arbeiterhäusern sogenannte DPs ein, Displaced Persons, also Heimatlose, vor allem Jüdinnen und Juden, die die deutschen Vernichtungslager und Todesmärsche überlebt haben.
In der Mitte sieht man ein Foto von der DP-Zeit hier, von dem Platz hier draußen. Es war hier ein Postamt, man sieht den kleinen Kiosk dort. Und alle, die hier gewohnt haben zu der Zeit, die erzählen immer, das war der Treffpunkt in Föhrenwald.
Die jüdischen Überlebenden nennen sich selbst Sherit Hapletah, der Rest der Geretteten. In Föhrenwald leben zeitweise über 5000 von ihnen, bis die katholische Kirche Föhrenwald ab Mitte der 1950er Jahre aufkauft und in eine Siedlung für christliche Heimatvertriebene umwandelt. Auch die Familie der damals 14-jährigen Maria Mannes erhält eines der Häuser.
Ich bin hierher gezogen, 56, wusste überhaupt nicht, dass das vorher Föhrenwald hieß. Das ist damals schon Waldram genannt worden. Man wollte einfach einen totalen Neuanfang hier demonstrieren. Und es durften ja auch keine jüdischen Bewohner mehr hier bleiben. Als wir hergezogen sind, wohnten ja auf der anderen Seite noch Juden. So eindrucksvoll mit Hut und langem Kaftan und so. Die mussten ja zu dem Zeitpunkt wirklich alle ausziehen.
Zu den letzten jüdischen Bewohnern zählt die Familie von Rachel Salamander, Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Gründerin der jüdischen Literaturhandlung in München. Sie ist 2 Jahre alt, als sie 1951 nach Föhrenwald kommt.
Es war kalt, es war feucht und das Ganze auch noch mit Hunger verbunden. Wir hatten ich sag's mal in Anführungszeichen, Wohnzimmer. Da wurde gegessen, geschlafen, gelebt und ein Waschraum daneben, der sehr klamm war.
Salamanders Eltern sind den deutschen Mördern knapp entkommen. Geflohen aus Warschau bzw. Lemberg haben sie den Krieg in der Sowjetunion überlebt. Sie sind schwer gezeichnet vom Warschauer Ghetto, vom versteckten Leben in den Sümpfen, von Folter in russischen Arbeitslagern und von der Trauer um die von den Deutschen ermordeten Freunde und Verwandten.
Eine Opfergesellschaft, die sich da zusammengefunden hat, wurde unheimlich viel geweint und immer viele Namen von denen, die umgebracht wurden. Die Menschen, die in den DP-Lager lebten, waren ja ganz besondere Menschen. waren Träger ganz besonderer Erfahrungen. Das hat man gespürt. Jeder trug ja ein Stück Vernichtung in sich. Viele waren versehrt. Aber toll war, die waren furchtlos. Sie waren sehr bestimmt. Und für Kinder war das eine absolute Geborgenheit, weil alles Trachten und alles Blicken in die Zukunft bezog sich auf die Kinder.
Rund 700 Kinder werden in Föhrenwald geboren. Jedes einzelne ein kleiner Sieg über den Vernichtungswahn der Nazis. Und das mitten im Land der Täter.
Wir lebten ja quasi in einer autarken Zone. Draußen waren die Feinde, die Deutschen, die Täter. Überhaupt war ja das so, dass wir ja alle Jiddisch gesprochen haben. Das war ja meine Muttersprache. Und man muss sagen, dass in diesen Lagern zum letzten Mal in Europa sowas wie ein jiddisches Städtel entstanden war.
Föhrenwald, ein jüdisches Städtel in Oberbayern. Ausgerechnet in jenem Landstrich, in dem die Nazis groß geworden sind. Keine 60 Kilometer Luftlinie von Landsberg, wo Hitler 1923 in Haft seine antisemitische Hetzschrift Mein Kampf verfasst hat. Keine 50 Kilometer von Dachau, wo die Nazis 1933 ihr erstes KZ errichtet haben. Keine 40 Kilometer von München, der Hauptstadt der NS-Bewegung. Wieso ausgerechnet hier? Der Nürnberger Historiker Jim Tobias erforscht seit Jahrzehnten die Geschichte der jüdischen DPs im Nachkriegsdeutschland.
Die Mehrheit waren Überlebende aus Osteuropa, die 1939 geflüchtet sind vor dem Nationalsozialismus in die Sowjetunion, dort überlebt haben, zurückkamen, nachdem die Rote Armee die Deutschen besiegt hat im Osten und eigentlich wieder zurück wollten in ihre Heimat nach Polen, in die klassischen Städtel, die es aber nicht mehr gab. Niemand hat überlebt. Ihre ehemaligen Häuser waren natürlich jetzt bewohnt von christlichen Polen. Es gab eben dann Pogrome, nicht nur in Polen. Und es führte dazu, dass diese Zurückkehrenden Hals über Kopf flüchteten und widersinnig letztlich nach Deutschland, also ins Land der Täter. Sie flüchteten ja unter den Schutz der Alliierten, hauptsächlich in die US-amerikanische Zone.
Jim Tobias, der in Nürnberg das Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts betreibt, hat vor ein paar Jahren das Projekt After the Shoah gestartet. Ein Internetlexikon mit einer virtuellen Karte aller bekannten jüdischen Einrichtungen, die ab 1945 vor allem in Bayern entstanden sind. Camps, Sanatorien, Kinderlager, Kibbuzim. Es sind weit mehr als 100. Keiner der Bewohner will allerdings bleiben. Die eigentlichen Ziele sind die USA, Kanada und natürlich Palästina.
Die jüdische Community in Palästina, sie haben natürlich frühzeitig schon Abgesandte geschickt nach Deutschland, die halt dafür geworben haben, nach Palästina, nach Israel zu gehen. Aber es gab halt auch während des Nationalsozialismus Organisationsformen. Es gab ja einen jüdischen Widerstand, die zusammen mit den Partisanen gekämpft haben, die Ghetto-Fighters in den verschiedenen Ghettos. Also von da gab es Strukturen. Und aus diesen Strukturen erwuchs dann letztlich auch die Bewegung Brecha. Die Brecha war eine der größten Fluchthilfeorganisationen des 20. Jahrhunderts, die es wirklich geschafft haben, 200.000 Menschen illegal über die Grenze aus Osteuropa nach Deutschland, nach Italien, nach Frankreich, dort in die Häfen und dann illegal überzusetzen nach Palästina.
Doch die Briten, damals noch Mandatsmacht in Palästina, schränken den Zuzug ins gelobte Land stark ein. Und auch sonst ist kaum ein Staat bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen. Viele müssen deshalb Monate, wenn nicht gar jahrelang in Bayern ausharren. Auch die Familie von Rachel Salamander.
Innerhalb dieser Zeit breitete sich natürlich im Lager schon ziemliche Lethargie aus. Die Leute haben aber dann angefangen, ihr eigenes Leben in die Hände zu nehmen und haben angefangen, sich selbst zu organisieren.
Und so wird ausgerechnet Bayern Schauplatz einer Wiedergeburt jüdischen Lebens. Mit Synagogen und Talmudschulen, Kindergärten und Bibliotheken, Theatern und Sportvereinen.
Es gab eben die Schule, Kindergarten. Es gab ein Kino, ganz wichtig. Wenn dann alle halbe Jahr mal irgendein Film gekommen ist, ganze Lager da in das Kino geströmt ist. Es kamen jiddisch sprechende Komiker und Theatergruppen aus Palästina zu uns.
Es geht aber nicht nur um Zerstreuung. Die DPs sollen auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet werden. In Fachschulen werden Handwerksberufe gelehrt. In sogenannten Hachschara-Kursen werden landwirtschaftliche Grundlagen vermittelt. Und 1946 startet ein militärisches Ausbildungsprogramm, erzählt der Historiker Jim Tobias.
Es war klar, dass den arabischen Ländern die Gründung eines jüdischen Staates nicht zustimmen würde. Und man bereitete sich eben in Deutschland auch darauf vor. Das heißt, es kamen wieder Abgesandte aus Palästina, aus den verschiedenen zionistischen Organisationen, die in die Lager gegangen sind und dafür geworben haben, sich ausbilden zu lassen als Kämpfer.
In einem Nebenlager von Föhrenwald, auf dem Gelände des einstigen Hitler-Jugendlagers Hochland, wird eine geheime Offiziersschule für eine zukünftige israelische Armee eingerichtet, sogar mit einem Offizierslehrgang für Frauen. Kurz darauf startet in allen jüdischen DP-Lagern der US-Zone eine Generalmobilmachung.
Und das muss man sich mal vorstellen. Ein Staat, den es noch gar nicht gab, führt eine Wehrpflicht ein. Das heißt, junge Leute mussten sich stellen, zum Volksdienst nannte man das auf Deutsch. Die Musterung war getarnt als medizinische Untersuchungen. Es gab Ausbildungsprogramme, die natürlich sehr rudimentär waren. Man hat Handgranaten, Weitwurf geübt mit Steinen, die ähnliches Gewicht hatten. Da gibt es auch sehr schöne Bilder aus Hochland zum Beispiel. Und letztlich ist es gelungen, über 20.000 Soldaten in den DP-Camps zu rekrutieren. 20.000, das war etwa ein Drittel aller Kombattanten im Unabhängigkeitskrieg.
Am 14. Mai 1948 wird Israel ausgerufen. Noch in der darauffolgenden Nacht erklären 6 arabische Nachbarländer dem neuen Staat den Krieg. Viele einstige Bewohner von Föhrenwald stehen bald als Soldaten an der Front und einige verlieren ihr Leben.
Haben die Menschen den ganzen wahnsinnigen Vernichtungsweg überlebt und dann fällt der einzige Sohn. Da hatten wir eine Nachbarin, wo das wirklich passiert ist, gleich am Anfang vom Unabhängigkeitskrieg. Das waren solche wahnsinnigen Tragödien.
Nach der Gründung Israels leeren sich die DP-Lager schnell. Bis auf Föhrenwald werden bald alle Lager aufgelöst, denn nun ist der Weg frei ins gelobte Land. Nicht aber für die Familie Salamander. Die Mutter erkrankt schwer, stirbt schließlich 1953. Und schon bald kehren die ersten Auswanderer schon wieder desillusioniert zurück, weil sie in Israel nicht Fuß fassen konnten.
Das waren die psychisch und physisch Schwächsten, die einfach nicht mehr weiter konnten. Und das war irgendwie schon hart zu begreifen dann, dass wir Sitzengebliebene waren, hier in diesem Feindesland hocken geblieben.
5 Jahre lebt Rachel Salamander in Föhrenwald. Kontakt zur einheimischen Bevölkerung hat sie dabei kaum, bis auf einige denkwürdige Begebenheiten.
Ich hatte als Einzige im Lager einen Geigenlehrer. Mein Vater hat unbedingt darauf bestanden, dass ich ein Instrument lerne. Und der Geigenlehrer kam einmal in der Woche, auch aus einem umliegenden Dorf. Ich habe dann, ja, wahrscheinlich für ein kleines Kind sehr gut gespielt. Ich bin dann eingeladen worden. Und das ist eine so ungeheuerliche Geschichte, wenn ich heute drüber nachdenke, in Wolfratshausen, in der Stadthalle vor einem nichtjüdischen Publikum stand ich alleine als 5- oder 6-Jährige und habe da Händel gespielt zu Weihnachten. Das war mein Einstieg in die deutsche Gesellschaft.
Am 27. Februar 1957 müssen die letzten jüdischen Bewohner Föhrenwald verlassen, auch die Familie Salamander. Die meisten gehen nach München. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich im Land der Täter zu integrieren. Die neue Eigentümerin des einstigen DP-Lagers, die katholische Kirche, versucht unterdessen, die jüdische Vergangenheit vergessen zu machen. Föhrenwald wird umbenannt in Waldram. Die Straßen bekommen die Namen von Geistlichen. In die Häuser ziehen katholische deutsche Familien ein. Viele von ihnen sind aus jenen Ostgebieten vertrieben worden, wo kurz zuvor Wehrmacht und SS die jüdischen Gemeinden ausgelöscht haben. Die jüdische Vergangenheit gerät vor Ort fast in Vergessenheit, bis die Kirche vor einigen Jahren eines der letzten Zeugnisse der bewegten Vergangenheit abreißen will, das einstige Badehaus im Zentrum von Waldram. Einige engagierte Bürgerinnen und Lokalhistorikerinnen wollen das verhindern, gründen einen Verein und beginnen, die Geschichte ihrer Siedlung zu erforschen. Und sie haben Erfolg. Die Kirche überlässt dem Verein schließlich das Badehaus. In jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit entsteht ein Erinnerungsort mit einem kleinen, aber feinen Museum. Vor 2 Jahren ist es eröffnet worden. Seither führt Maria Mannes regelmäßig Besucher durch die Ausstellung.
Es war ein Badehaus für alle. Und zwar war das so eingeteilt, donnerstags die Männer, freitags die Frauen oder umgekehrt. Und 45, 46 ist dann auch im Keller die Mikwe eingerichtet worden. Eine Mikwe ist ein Tauchbad. Man geht rein und taucht dreimal unter und spricht dabei Gebete. Eigentlich ist es ein rituelles Reinigungsbad.
Das Tauchbad ist irgendwann zugeschüttet worden. Nun erinnert eine Installation im Keller des Badehauses an die letzte Mikwe Oberbayerns, im letzten jüdischen Städtel auf europäischem Boden. In Waldram ist diese Vergangenheit inzwischen wieder höchst lebendig, dank engagierter Bürgerinnen und Bürger. Insgesamt ist dieses bewegende Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte jedoch viel zu wenig präsent, findet Rachel Salamander.
Fernwald wurde im Februar 1957 aufgelöst. Das heißt, die DP-Lager haben so lange gedauert, wie das Dritte Reich gedauert hat. Im Prinzip 12 Jahre. Und sämtliche Bücher, die sich mit dieser Phase beschäftigen, da geht es nur um Wiederaufbau und Wiederaufbau und Wiederaufbau. Da werden die DPs überhaupt nicht erwähnt.
She'erit Hableter, der Rest der Geretteten. Erst vergessen, doch immerhin jetzt, 75 Jahre später, erinnern die Menschen in Waldram wieder an diese Displaced Persons aus dem Lager Föhrenwald mit einem offiziellen Festakt am Sonntag.